Hey, herzlich willkommen zu
Gastro Survival Passionistas.
Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food-Passionista überhaupt, der Grundversorger der gehobenen Gastronomie, mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens. Und meine Person, Buddy Zipper, gern und Vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute.
Ralf.
Ja, hallo.
Hallo, du hörst mich, oder?
Ich kann dich hören, ich kann dich auch sehen, weil wir machen ja eine Zoom-Konferenz.
Ja, wunderbar. Wir sind wieder fernverbunden vom Ruhrgebiet in den hohen Norden und wir haben einen ganz tollen Gast heute. Ich sehe ihn schon, Alessandro Pape. Hallihallo, Alessandro.
Moin, mein Lieber.
Moin, mein Lieber.
Genau, wir wollen auch den Podcast standesgemäß beginnen, weil wir haben uns ja ein bisschen zur Pflicht gemacht, dass wir während des Podcasts immer ein bisschen was trinken. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal mit Alessandro anstoßen. Und jetzt hört auf den Sound. Habt ihr das gehört? Nochmal. Es ist jetzt nicht der klassische Champagner-Sound, den wir sonst haben, sondern ist ein bisschen dumpfer.
Ich muss dazu sagen, wir testen das schon zum 20. Mal. Es reicht jetzt.
Weil wir trinken heute ganz gegen unsere Gewohnheiten, aber als Start einer völlig neuen Offensive zum ersten Mal Bier während des Podcastes. Und das hat natürlich seinen Grund, weil Alessandro Pape, ich stelle ihn jetzt erstmal so ein bisschen rudimentär vor, würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, wenn wir alles erzählen würde, aber er ist eigentlich so eine Nüsserjung, so wie ich. Wir sind also beide Rheinländer und haben beide dann auf unseren Reisen durch die Welt viele Stationen abgearbeitet. Du warst zum Beispiel im Hummerstübchen bei Peter Nöthl. Ja. Wo warst du in Essen?
In der Residence bei Bertolt Müller, genau. Und Henry Bach.
Jawohl. Henry Bach hat also diese Sterne-Schiene schon recht jung abgearbeitet, hat dann sein eigenes Zwei-Sterne-Restaurant aufgemacht im Fährhaus im Munkmarsch, hat diese zwei Sterne viele, viele Jahre verteidigt. Und hat dann gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen unseren Horizont erweitern und hat mit völlig neuen Konzepten, sage ich mal, diese Insel in Beschlag genommen. Das merkt man, wenn man irgendwo eintritt, irgendein Alessandro Pape Produkt ist immer präsent. Das ist egal, ob das ein Supermarkt, ein Restaurant, ein Kaufladen, eine Apotheke ist. Entweder gibt es das Sylter Meersalz aus Alessandro Papes Meersalz Manufaktur oder es gibt was zu trinken aus seiner Brauerei. Diese Brauerei ist ganz lustig von der Namensgebung her. Also es gibt hier nicht nur Bad Blondes, es gibt auch Bad Dunkles und Bad Malziges. Und dieses Bad ist natürlich einmal hergeleitet aus dem Wattenmeer, was hier um Sylt herum oder beziehungsweise zumindest auf der Ostseite von Sylt zu finden ist. Und auf der anderen Seite ist es auch wirklich Bad Jutes. Das muss ich jetzt mal sagen.
Also es ist wirklich Bad Jutes. Ich hatte ja auch schon Gelegenheit, auf Sylt mal durchzuprobieren. Was ich jetzt gut finde, ist, ja, das muss der geneigte Hörer vielleicht auch wissen, wir machen ja keine Produktshow hier, sondern uns ist ja wichtig, dass die Produkte, wenn wir darüber reden, dass es immer was Geiles ist, dass es was Außerordentliches ist und dass es nicht einfach irgendwie so dieses typische, ich komme mal irgendwo auf eine Insel und irgendeiner macht da gerade Salz, sondern es ist ein außerordentliches Salz. Also das kann ich sagen, weil ich bin ja so ein, ich bin ja nicht nur ein Brot-Nazi, ich bin auch ein Salz-Nazi. Ich schleppe ja schon immer mein eigenes Salz mit. Übrigens habe ich auch was Blondes, Ralf, guck mal hier. Ja.
Das sieht aber eher aus wie Mittelstrahl oder sowas.
Also, da steht Jakob Jung drauf, irgendwie GG. Ich weiß auch nicht, was GG auf Weinflaschen heißt, ja.
Aber, ja, genau. GG ist auf jeden Fall, selbst wenn du es nie erfährst, was GG heißt, wenn GG draufsteht, kannst du es schon trinken. Also das ist schon okay,
Ich würde mal sagen, es ist eine große
Frage. Was wir ganz vergessen haben.
Vom Hohen Rhein, von Jakob Jung.
Ne? Sehr gut. Was wir ganz vergessen haben, ist, wir haben uns vorgenommen, unserem Gast viel mehr Platz und Raum zu geben. Ich denke, dass wir jetzt erstmal genug Platz selber eingenommen haben und versuchen jetzt mal, die Informationen, die wirklich wichtig sind, aus dem Mund von Alessandro rauszukitzeln. Alessandro, komm, erzähl uns ganz bisschen was von deinem allerneuesten Projekt hier.
Ja, wir haben natürlich Spaß gehabt in der Zeit, wo wir uns weiterentwickeln konnten, nachdem ich auch das Protobier in Kaitum abgegeben hatte. Und wir wollten uns nur noch, haben uns vorgenommen, wir fokussieren uns voll auf die Manufaktur, auf die Genussmacherei. Möchten neben dem Salz und dem Bier und der Pasta eine Weiterentwicklung und hatten für 2020 auf dem Schirm, wir bauen ein Kochstudio. Und ein Kochstudio in Form einer Fläche von mindestens 150 Quadratmetern. Die aber dann, oder das Kochstudio muss gelegen sein in direkter Schlagdistanz zu meiner Brauerei. Und diese Fläche hätten wir nur bei uns bauen können. Dieses Objekt war aber nicht zu finanzieren. Und ja, da gab es diese göttliche Fügung. Es wurde eine Fläche frei im Lister Markt. Und ich hatte mich besprochen mit dem jetzigen Verpächter noch, das ist der Dirk Rose, ein unfassbarer Mensch. Und er sagte mir, wenn du Lust hast, dann mach dein Kochstudio da rein. Ja, geendet ist es darin, dass wir 900 Quadratmeter jetzt gepachtet haben. Wir haben die Pasta-Manufaktur verlegt in das Kochstudio. Wir haben neben dem Kochstudio ein Restaurant mit dem Namen Sünder. Zusätzlich haben wir...
Sehr gut.
Ja, aber ihr seid die Sünder. Wir liefern nur das Futter dazu. Und zusätzlich haben wir jetzt eine Brauerei auf knapp 100 Quadratmeter, diesmal auch mit einer visuellen Darstellungskraft platziert. Ja, und jetzt das letzte Projekt wird sein, eine Champagnerbar. Und damit sind wir dann am Ende auch unserer Möglichkeiten. Aber somit können wir endlich mal das tun, worauf ich hinaus will. Wir wollen Entertainment liefern. Und der ganze Markt, der hier war, der ist unfassbar gut. Das Negativ war, alle wollten auf dieser Fläche etwas verkaufen. Weißt du, das waren fast 1400 Quadratmeter. Und jeder dieser Werbetreibenden möchte etwas verkaufen. Und das ist wie in einem Zirkus, wenn da kein Artist ist oder kein Clown, du gänzlich kein Entertainment lieferst, dann läuft das Ding auch nicht. So, und jetzt kommen wir als Clown hier rein und hoffen, dass wir dann damit, und die letzten 3 Wochen zeigen schon, dass das verdammt gut läuft, dass wir hier die Kuh vom Eis kriegen.
Jetzt wollte ich mal für die Leute, die sich in Sylt ein bisschen auskennen, sagen, List endet ja im Königshafen, da wo Gosch seine ganzen Stände und seine ganzen Outlets hat. Und es gibt eine Straße hin zum Königshafen. Diese Straße ist in den letzten Jahren immer belebter geworden. Es haben viele Boutiquen und viele Geschäfte Einzug gehalten. Es gab eben auch die Sylter Salzmanufaktur auf dieser Straße. Und das Langzeitziel ist es, dass diese Straße quasi für den Bummler einen Anfang und ein Ende hat. Und der Anfang wäre halt der Lister Markt. Das ist ein Hotelkomplex mit einem großen Shopping-Mall direkt am Anfang dieser Straße. Und dann sind es etwa, ich schätze mal, 1000 Meter bis zum Listerhafen. Ja. Und diese 1000 Meter sind dann mit Amüsiermöglichkeiten bestückt. Und das Ziel wäre dann eigentlich, wenn man nach List fährt, dass man sich irgendeinen Parkplatz sucht und dass man dann diese Meile oder diesen Kilometer quasi wie Sightseeing, ein Abenteuer und Kulinarik abschreiten kann. Und hier in dem quasi dem Starthaus, in dem Lister Markt, sind jetzt neben eben recht viel Gastronomie. Ich glaube, es sind 400 Plätze hier drin, wenn ich mich nicht richtig irre. So um 400 Plätze, wo man essen kann. Ist also kein kleines Ding. Und innerhalb dieses Lister Markts ist jetzt diese Kochschule von dir, die ich rein optisch für eine der schönsten Kochschule halte, die ich in meinem Leben gesehen habe. Sie ist in Schwarz und Braun gehalten, also viel Naturholz, viel schwarze Flächen und in Gold mit goldenem Hummer an der Wand, würde ich sagen, aber auch ein goldfarbenes Licht. Also der Lichtarchitekt hier drinne war auch eher begabt, würde ich mal sagen, mit Berkelmaschinen und alten Kaffeeröstermaschinen. Also es ist wirklich eine wunderschöne Kochschule. Und für den Industriellen, der seine Mitarbeiter mal zum Kochkurs einladen möchte oder für die Familie, die mal zusammen gerne kochen möchte oder für einen Freundeskreis, hoch empfohlen, weil wir haben ja hier einen Kochlehrer mit 2 Michelin-Sternen. Das ist auf der Welt relativ einzigartig, auf Sylt auf jeden Fall, aber auf der ganzen Welt findet man das nicht oft, dass man einen Kochkurs machen kann mit einem 2-Sterne-Koch. Es hat zwar fast jeder 2-Sterne-Koch eine Kochschule, aber dass er sein Restaurant an den Nagel hängt, um eine Kochschule zu machen oder beziehungsweise um diese Kulinarik-Sachen in die Richtung zu erweitern, glaube ich, ist relativ einzigartig. Und ich finde es auch total spektakulär.
Wir haben ja eine Sache vor. Ja. Wir wollen ja ein bisschen aus unserem Fundus sprechen und nicht die zwei Sterne nach, die uns nicht damit brüsten die ganze Zeit. Aber was wir wollen, ist ganz klar mal erklären, ich mache es jetzt anhand eines Beispiels, der Pasta El Forno, gerne genannt auch die Lasagne, den Namen finde ich nicht so schön. Und wenn meine Oma auf Sardinien zum Beispiel, wenn die die Pasta El Forno gemacht hat, dann sah die nie so aus wie das, was du heute isst, sondern das waren Restbestandteile an Nudeln vom Donnerstag und vom Freitag. Und am Samstag hat meine Nonna dann diese Pasta zu einer Pasta al Forno zusammengeführt. Bechamel, Bolognese, die Bolognese, da war nie eine Karotte drin. Ich weiß nicht, wie die da reingewandert ist überall, aber die war nie da drin. Und hat aber Folgendes gemacht, bei meiner Oma zu Hause gab es keinen Ofen. Die ist dann, wie alle Damen, am Samstag spät am Abend zum Bäcker und hat ihm die Pasta al Forno überreicht. Und der ist dann, wenn der über Nacht gebacken hat, hingegangen und sagte, die Restwärme gehört euch. Ihr bezahlt wirklich nur einen Obolus, ein Lire. Und so gab es dann am Sonntag die Pasta al Forno. Weißt du, warum die gigantisch war? Die war gigantisch, weil sie am Samstag hergestellt wurde, hat die Nacht über voll gesogen und dann erst wurde sie gebacken. Und das war ein Festmahl am Sonntagmittag. Es war so ein Highlight wie in Deutschland der Schweinsbraten, weißt du, die Rinderrouladen bei meiner Mutter am Sonntagmittag. Ja. Und das möchte ich den Gästen vermitteln. Sie müssen hier nicht die Timpan von der Jakobsmuschel nicht mehr machen. Können sie aber, wenn sie möchten. Ich möchte sogar noch ein Stück weiter zurückgehen und sagen, Genuss startet eigentlich wo ganz anders. Ja. Versteht erstmal das Essen, die Nahrung, die Produkte. Das möchte ich gern vermitteln.
Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, also dass man als Gast versteht oder wenn man in eine Kochschule geht, dass es halt nicht immer darum geht, jetzt nochmal eine Kiste Austern aufzureißen oder einen Hummer totzuschlagen, sondern dass es halt auch einfach darum geht, so Handwerk zu erfahren. Also ein Pasta machen ist für mich großes Handwerk. Ich persönlich bin ziemlich in Niete da drin, um das mal auf den Punkt zu bringen, übe aber immer artig. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich großes Handwerk, gerade wenn man halt gefüllte Pasta macht oder eben, wie du sagst, auch Al Forno, jetzt nicht Lasagne. Ja. Aber eigentlich, Bolognese gibt es doch gar nicht in Italien. Das ist doch Al Ragù eigentlich, oder?
Die Bolognese ist ein Profi. Ja. Ein Ragù, sehr gut.
Ja, also ja, und etwas deswegen. Ja. Deswegen frage ich mich immer, also diese Bolognese, wie wir die hier machen, ist ja eh so, ich sag mal, eigentlich so ein Notding, weil man irgendwie versucht, aus Dosen Tomaten und Hackfleisch irgendwas zu zaubern und dem hat man halt irgendwie einen Namen gegeben. Ich weiß nur, in Bologna kennt keiner Bolognese.
Nein, also in Bologna kennt wirklich keiner Bolognese, beziehungsweise die Leute wissen, dass die Deutschen da immer Bolognese zu sagen, weil die das in den Restaurants natürlich auch so bestellen. Aber die Bolognese, die wir haben, ist ja auch ein bisschen so für unseren Geschmack hergerichtet. Weil ich glaube nicht, dass man hier Bolognese aus Reh oder sowas macht, was da drüben überhaupt kein Problem ist. Also die haben klar, nicht solche strengen Richtlinien, Sichtweise. Ja, ja. Und da wird halt einfach die Nudeln mit einem Ragù gegessen und dann heißt das eben Ragù. Ne? Also eine Geschichte für sich. Ich möchte aber trotzdem, dass du mich noch mal ein bisschen rehabilitierst. Also nicht immer auf Austern und Hummer rumhauen. Ey, du hast hier halb groß am Tisch sitzen.
Du weißt, ich liebe das. Aber ich liebe es auch, handwerklich was zu machen. Und je mehr ich verwöhnt werde, auch durch die Connection, die ich zu dir habe und wo ich natürlich dann auch Zugang habe zu den schönsten Sachen, die man sich vorstellen kann.
Schau mal, wir haben hier einen Pasta-Tisch gebaut. Ralf sitzt gerade daneben. Der hat insgesamt 4,70 Meter. Der wird zusammengesteckt, festgeklammert und da vorne habe ich eine Imperia. Und wenn wir aber einen Raviolo machen, dann machen wir den eigentlich immer mit 6 bis 10 Personen. Und zwar lassen wir den Teig so lange durch, bis der auf den Unterarmen so zu sehen ist, dass du die Haut darunter siehst. Das heißt, in der Gruppe tragen wir den Nudelteig dann zur Seite. Und dann füllen wir den tatsächlich mit einem ganz fein geschnittenen, aber nicht zu saftigen Spinatragu. Und da legen wir eine rohe Auster drauf. Und du darfst die Raviolo nicht länger als 2 Minuten puschieren. Das Wasser hat nicht mehr als 85 Grad. Und ich sag dir, auch du kannst eine Auster dann, ich sag mal, der Nudelteig ist ja trotzdem al dente, aber es gar. Aber die Auster ist so zwingend für uns auf Sylt, weil die tatsächlich das widerspiegelt. Sie ist pur. Sie ist so rein. Das Produkt ist so toll. Aber nicht, wenn sie überbacken wird mit 2 Kilo Käse.
Ja. Ja. Das ist etwas, Oster Chamberlain.
Tabasco, ja, auch genau. Geil.
Ey. Ja, ich meine, ja, näher geht es ja nicht. Also die Auslandbänke sind, glaube ich, von euch weg, so 2 Kilometer oder so.
Von mir? Ja. 100 Meter genau.
Okay, cool.
Und das ist vielleicht auch mal nochmal ein guter Grund, weil so wichtig wie die Auster für Alessandro und für Sylt ist natürlich auch das Environment der Auster, nämlich das Nordseewasser. Und jetzt können wir direkt den Sprung machen in diesem Nordseewasser, was übrigens extrem sauber ist. Man glaubt es kaum, aber dieses Wasser ist wirklich irrsinnig sauber im weltweiten Vergleich. Da ist das gute Salz drin, das Nordseesalz. Und auch wenn andere Firmen sich mit dem Namen Nordseesalz so ein bisschen brüsten, so richtig Nordseesalz aus Nordseewasser macht der Alessandro in seiner kleinen Salzmanufaktur. Was bleibt übrig, wenn man Salz aus dem Nordsee...
Eigentlich Solewasser, ja.
Dann bleibt das Wasser übrig, genau. Und zwar ohne Salz. Ja, jetzt rechne mal 2 und 2 zusammen. Was macht man aus Salz ohne Wasser, wenn man den guten... Ja, das ist kein Sylter Hopfen, aber es ist Sylter Gerste oder sowas.
Ne? Ja, wir brauchen Gerste, kriegen wir aus Keitum.
Genau.
Fast gesegnet vom Severinsfeld davor. Und ja, wir haben die eigene Brauerei und produzieren mittlerweile im Jahr knapp 350 Hektoliter. Also ist also eine Mikro-Mikro-Brauerei. Wichtig für uns, wir nutzen gänzlich das reine Kondensat aus der Salzwasserproduktion. Also wir machen im Jahr 12 Tonnen Salz. Das bedeutet, wir machen am Tag circa 100 Kilo mit Ausfällen, die wir haben. Und bleiben aber bei 100 Kilo immer 1000 Liter Trinkwasser übrig. Und sobald wir mehr Salz produzieren, hast du schlussendlich immer mehr Trinkwasser. Ziel für uns in den nächsten 2 Jahren ist, dass wir auf 30 Tonnen Salz kommen. Und dann, und das ist mein Riesenwunsch, das wird auch das letzte Projekt sein, was wir anrühren, ist die eigene Brennerei. Mhm. Wir wollen brennen.
Ja. Ja. Genau. Wir brennen fürs Brennen, wollte er sagen.
Ja, Schnaps.
Ja, also aber für guten Schnaps muss der Brenner brennen. Das ist eine alte Lebensweisheit, die sich immer wieder bezahlt gemacht hat. Und was für Schnaps schwebt dir vor? Mehr so Fruchtbrände, Obstbrände oder mehr so sowas?
Wer mich kennt, weiß ja, dass ich relativ simpel gestrickt bin. Ich bin einfach nur Koch. Ja. Also mache ich einfach einen Korn.
Ja, so Whisky quasi.
Also, wir wollen dann im Nachgang weiter mit Whisky machen, aber wenn wir damit starten, wird es unternehmerisch ein Desaster. Dann muss ich erst mal ein paar Jahre warten, bis ich loslegen darf. Oder ich muss deutlich früher anfangen. Mhm. Schlussendlich wollen wir, so simpel wie es ist, wollen wir zu einem tollen Bier ein tolles Getränk reichen. Das ist der Korn. Und den werden wir nicht versuchen, besser zu machen, sondern machen wir besser.
Ja, und jetzt überleg nochmal, was du eben gesagt hast. Eine Severins Kirche, Severins Korn, also Getreide von Severinsfeld, daraus ein Korn gemacht und dann 1, 2, 3 Fässer liegen lassen auf ein paar Jahre. Und dann hast du den Severins Whisky, weil Korn und Whisky ist dasselbe.
Ich würde es ja gern sagen, was wir damit vorhaben, wo wir es lagern, aber ich sage es noch nicht. Das flüstere ich gleich dem Ralf in seine schönen Ohren.
Genau, ich habe noch Platz.
Okay.
Nein, ja, aber also Alessandro, erklär mir doch mal bitte was. Wie kommt jetzt jemand da drauf, der, du hast ja klassisch gelernt, Herzog von Burgund, glaube ich, in Neuss. Ne?
Nee. Ich war im Swiss Hotel Rheinpark Plaza bei Slahidin Sabak.
Ja.
Unfassbarer Mensch, leider viel zu früh verstorben und bin dann zu Erich Tiefenbacher, mit dem ich heute noch eine sehr freundschaftliche Verbindung habe.
Das ist der Herzog von Burgund.
Ja, das ist dann der Herzog von Burgund. Da war ich ewig und lang und habe in der Zeit auch meine Frau kennengelernt im Krankenhaus. Da war ich Zivi und habe mir gedacht, dieses Kälbchen muss in meinen Stall. Ich habe das nicht ganz so gesagt, aber schon fast so gezeigt und bin von da aus dann nach Essen-Kettwig und habe mal endlich über den Tellerrand hinausschauen dürfen bei Henry und bei Berthold Bühler und durfte dann bei Nödel anfangen. Und das war eine Zeit.
So, und so schließt sich auch wieder der Kreis, weil Peter Nödel wohnt jetzt auch hier auf Sylt.
Ja.
Ich sehe ihn hin und wieder mal mit seinem E-Bike gegen den Wind strampeln. Hat sich jetzt ein bisschen zur Ruhe gesetzt. Sein Hotel gibt es noch. Seine Tochter und sein Sohn machen das Hotel weiter. Das Restaurant wird wahrscheinlich auf ewig geschlossen bleiben. Also ist jetzt ein Garmi. Aber er hat eben, wie sagen wir immer, alles richtig gemacht. Wohnt jetzt auf Sylt, geht mittags in der Sansibar essen. Alles richtig gemacht.
Es gibt ja Menschen, die hören das Klingeln der Glocke nicht, wenn sie das Ziel durchschreiten. Ich habe das Klingeln der Glocke noch nicht gehabt, aber er hat es rechtzeitig vernommen und er ist unternehmerisch auch ein extrem pfiffiger Hund, muss ich sagen, und hat gesagt, stopp. So, und das kann man nicht kritisieren. Hat einen Haken dran gemacht, ist sehr glücklich jetzt und die Kinder müssen voran machen.
Genau, und ich finde, also erstmal ganz, ganz liebe Grüße an Peter Nöthl. Ja. Ich glaube, wir machen mal einen Podcast mit ihm. Ich frage ihn mal, ob er mal Lust hat, mit mir einen Podcast zu machen. Weil der hat wirklich ein gutes Maulwerk, muss man ganz ehrlich sagen. Also den Podcast mit Peter Nöthl, ich sag dir, es wird anders, als du es erwartest. Es wird ganz anders.
Ja, aber du kannst aber nicht in einem Raum sein, wo nicht geraucht werden darf.
Ja, ich habe nichts gegen Raucher. Also ich bin, ich bin tolerant jeder Minderheit gegenüber, egal ob sie rauchen, Fleisch essen, Alkohol trinken. Rein prinzipiell gehöre ich auch zu jeder Minderheit dazu.
Aber Alessandro, bitte erklär mal nochmal, jetzt hast du dann diese ganzen Stationen gemacht, hast du beim Peter viel gelernt und wie kommt man dann auf Sylt? Du hast dann, glaube ich,
einen Fernsehen. Ja, ich wurde tatsächlich, heute darf ich es ja sagen, aber das weiß auch der Peter, ich wurde kontaktiert durch Frau Bühler und die hatte als Headhunterin Kontakt zum Fährhaus auf Sylt. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt 99 war Juan hier noch, Juan Amador, ein Mann, den ich unfassbar schätze. Aber die Fußstapfen waren so groß, dass ich zu Beginn gedacht hatte, A, kenne ich Sylt kein bisschen, B, in die Fußstapfen willst du gar nicht treten. Und wer mich aber kennt, weiß, dass ich habe mich mit meiner Frau besprochen und habe gesagt, okay, den Schritt machen wir jetzt. Brechen alles ab, machen hinter uns die Gardine zu und gucken nur noch nach vorne und geben uns ein Ziel mal von 2 Jahren. Ich habe gestartet im Fairhouse, habe einen tollen Support von Juan gekriegt, nämlich in Form von, dass er mich morgens um 4 so überrascht hat, indem er sagte, so, weißt du was, jetzt machst du mal ein paar Trüffelrühreier. Und ich ihm erklärt habe, wenn du jetzt dafür bezahlst, dann ist okay. Das waren die ersten 5 Minuten morgens, weil ich musste ihn irgendwie ein bisschen necken. Nein, wir haben eine tolle Übergabe gemacht und dann, jetzt sind es 20 Jahre auf Sylt. 2018 habe ich dann gesagt, wir verlassen jetzt die Institution Fairhouse und wir kümmern uns nur noch um die Manufaktur. Und ich wurde aber durchs Fairhouse, gerade durch Frau Mankel, extrem stark unterstützt. Ja, die hat mir den Freiraum gegeben, dass ich mich entwickeln durfte. Und da bin ich ihr bis heute dankbar.
Weil ich glaube, auf so einer Insel ist es auch immer so, dass man natürlich Connections braucht, um was zu tun, oder? Also man muss natürlich verbunden sein. Also wenn ich jetzt so als Fremder daherkomme, einfach was mache, dann gucken die Sylter schon komisch. Und man ist auf Sylt, so habe ich es zumindest festgestellt, schon ein bisschen darauf angewiesen, dass die anderen da auch mitmachen, oder?
Nee, glaube ich kaum. Also ich glaube, hier auf Sylt zählt eins und das ist Leistung. Jeder, den ich auf Sylt kennengelernt, der auf Sylt gestartet ist, ist durchgestartet, wenn er eine Leistung gebracht hat und ist gescheitert, wenn er Larifari, wenn er gedacht hat, hier auf Sylt ist alles viel einfacher.
Zu viel Gast bei sich selbst ist, ja.
Ja, und jetzt merken wir es ja wieder hier, Bastian Falkenroth.
Sehr gut. Ne,
sehr, wow. Sehr guter Mann. Keine Idee von Sylt, außer mal ein bisschen Urlaub hier gemacht. Geht hier hin und ich will jetzt nicht sagen, dass alle die Lokalität von ihm lieben, aber alle haben sich immer was anderes, was Neues auf Sylt gewünscht. Dann machen immer alle das Gleiche. Dann kommt Bastian Falkenroth, macht was Neues auf Sylt, macht was ganz anderes. Und jeder, der so ein bisschen, sag ich mal, zwischen den Zeilen lesen kann oder der ein bisschen weg ist von Scholle und Seezunge und Lapskaus, wenn er auf Sylt ist, sondern auch mal richtig geil essen will, merken auf einmal, wow, da ist wirklich was Neues entstanden. Und obwohl er kontroverse Kritik hat, ist wieder genauso wie auch früher in der Sansibar. Jeder, der da war, fand es toll. Und jeder, der keinen Tisch gekriegt hat, fand es scheiße.
Ich muss dem Bert in einer Sache recht geben. Es ist heute so, oder sagen wir die letzten 5 Jahre so, in der Zeit, wo ich starten durfte, war dem gänzlich nicht so. Da musstest du tatsächlich gucken, dass du dir einen Namen erarbeitest. Egal, was du da hattest, das hat die Menschen nicht interessiert. Und die waren fixiert auf unseren geistigen Ziehvater, das war Jörg Müller. Ja. Zu Recht. Ja, für mich immer noch der Inbegriff von perfektem Handwerk und den besten Soßen. Ja. Und erst danach kam ja, ich sag mal, Johannes King. Ja, und alles, was dann im Nachgang mit uns kam. Und bin froh, dass ich hier gelandet bin. Hat aber auch das Glück, wie eben gesagt, 2006 die Idee zu haben mit Salz, aber das hat bis 2013 gedauert und derzeit haben wir die 2 Sterne kochen können. und habe trotzdem eine Plattform gekriegt. Also du musst tatsächlich Leistung bringen, aber heute liefern eine gute Show, Gäste sind begeistert und kriegen nicht mehr ständig ihre Sitzungen her.
Ja. Aber die Qualität muss ja auch stimmen. Also beispielsweise dein Salz ist ja kein Siedesalz, wie man das so oft hat, sondern ihr arbeitet mit Verdunstung, richtig? Habe ich das richtig verstanden? So, und darüber hat man natürlich einen Einfluss auf die Borke und die Krume, also wie der Flake aufgebaut ist. Man hat Einfluss darauf, wie oft man das rüttelt, dreht, schippt und so weiter und so fort. Oder ob man siebt, nicht siebt, ob man es malt.
Vor allem, wie die Restfeuchte ist, die macht es nämlich aus, die Textur eines Salzes,
Und ich habe das erste Mal im Haus Stemberg euer Salz gesehen, das ist schon ganz Weilchen her, und habe mich gewundert, ich bin ja ich mag ja dieses Australische so gern, dieses Pinkfarbene, ja, Murray River, das ist so mein absolutes Lieblingssalz.
Genau, war nett mit dir, mach's gut, Bernd.
Nein, lass mich ja gerne überzeugen. Ich bin ja auch außerdem der neutrale Gast hier, also ich finde das immer ganz gut. Ja. aber das Sylter Salz, muss ich sagen, von dem, was ich aus Deutschland kenne, ist es mit Abstand das Beste, ja, um da die Kurve zu kriegen. Ne? Wem winkt ihr da jetzt? Ne? Ach so. Ach,
da sind die jungen Mädchen, die hier vorbeigehen.
Ach so, die jungen Mädchen, ja, okay.
Na gut, die sind alle über 60, aber die sehen noch recht knackig aus.
Salz konserviert.
Und was ich halt mag, ist Salz, das halt nicht nochmal mit Rieselhilfe daherkommt und. Ja. Wo Salz wirklich Salz ist. Und du sagst, du hast ja auch ein paar Jahre gebraucht dazu, das so auf die Füße zu stellen. Was ist denn so das Schwierigste, was du hast lernen müssen beim Salzmachen?
Die konstante Feuchtigkeit darin zu behalten. Ja, wir haben ja die Herausforderung, dass wir zwei Salze produzieren, zeitgleich. Einmal ein Fleur de Sel, also das Salz, was wirklich an der Wasseroberfläche wächst. Und einmal ein Schöpfsalz. Bei dem Schöpfsalz haben wir weltweit einen Vorteil, was die wenigsten wirklich wissen, wir auch sehr zaghaft kommunizieren. Wenn du Salz produzierst und du Salz unterhalb einer Wasseroberfläche erntest, dann sammelt sich immer Gips, Kalk, Magnesium an das Natriumchloridgebilde. Wir ernten im Vorweg Gips, Kalk, Magnesium, entnehmen somit dem Salz seine Schärfe, seine herben Noten, seine Bitterkeit, die ist eigentlich, ich will nicht sagen gänzlich weg, du brauchst doch das, ja, weil die Mineralität immer noch enthalten ist in Form von Spurenelementen. Aber was wir eben steuern können, ist, dass wir ein komplett reines, weißes Salz produzieren. Das ist weltweit nicht machbar. Du erntest immer ein Sel Gris unterhalb der Wasseroberfläche. Das muss so sein, das gehört auch so. Ich will es gar nicht als negativ abtun. Aber bei uns ist es eben rein in Form von Geschmack dann auch. Und da sind wir echt stolz drauf. Aber das war nicht gezielt. Die Anlage hat es plötzlich so hergegeben, ja. Und da waren wir überrascht. Mhm.
Okay, wir haben natürlich neben dem Salz und den Bier, was wir jetzt ja schon gut besprochen haben, und der Kochschule und der dem Sylter Markt, haben wir noch gar nicht gesprochen. Der Alessandro ist ja gebürtig aus Neuss.
Ja.
Aus Neuss. Und dein Vater ist aber Sarde.
Ja.
Und in Sardinien, da gibt es außer Öl Sardinien auch noch was ganz anderes. Und zwar sind das spezielle Nudeln. Diese Nudeln heißen Fregola Sarda.
Ja.
Und Fregola Sarda ist zurzeit für diejenigen Hörer dieses Podcastes, die sich auch kulinarisch weiterbilden wollen, das ist im Augenblick für mich die angesagteste Nudel überhaupt, weil die Kochart der Fregola Sarda, es gibt immer zwei Sorten, es gibt geröstete und ungeröstete Fregola Sarda, die Machart oder die Rezepturen der Fregola Sarda erinnern immer so ein bisschen an sowas Ähnliches wie Risotti. Das heißt also, man hat also da nicht Nudeln mit Soße, sondern man hat eigentlich aus der Fregola Sarda wird immer irgendwie, also auch schon von sich selber aus, so ein, ja, Eiweiß, echt ein blödes Wort, ne? Aber so
eine à la crema. Du kochst eine Nudel cremig, gebunden wie ein Risotto fast. Ja, da hat er recht, ja.
Und ich bin so ein Fan von Fregola Sarda und unser beider, also Bernd und mein großes, ich sag mal, Kochidol ist, obwohl sich das scheiße anhört, wenn man jetzt nicht in der Szene ist, ist ja Johann Lafer.
Mega.
Ein Megatyp.
Hut ab, wenn ich einen Hut auf hätte, ja.
Ja, Megatyp. Der hat mal auf so einem Menü, wo wir zusammen gekocht haben, also er hat einen Hauptgang, ich habe Vorspeise gemacht, hat er mal Fregola Sarda gemacht für 100 Personen und hat so ein bisschen dieses, heißt das Ding?
Gotthard.
Nee, der hat viel einfacher. Der hat, es gibt doch dieses kleine Filet unter der Hühnerbrust.
Sodile.
Ja, genau. Ja. Mit einem Fregola Sarda gemacht. Hey, hör mal, da hättest du dich reinschmeißen können. Jetzt überleg, wir reden hier von Hühnerbrust, ne? Auch wenn dieses Sodile.
Was versteckte Filet meinst du unter dem genau, Schulterblatt? Ja, genau. Ja.
Auch wenn das vielleicht ein Franken teurer ist als, ja, als jetzt vielleicht die pure Hühnerbrust, ist das nicht unbedingt jetzt ein Premium-Luxusprodukt, sondern es ist eins der vielen.
Gibt ja nur zwei darin, deswegen war es wieder so teuer, das Ding, ja.
Aber jetzt hat man da ein Menü gekocht oder einen Gang gekocht mit sardischen Nudeln, mit den wenigen Komponenten, die es braucht, diese Nudeln in diese cremige Konsistenz zu bringen. Und darauf diese knusprig, leicht knusprig angebratene Hühnerbrust unter Filet. Ich meine, die Leute, die haben stehende Ovationen gegeben. Und ich glaube, du hättest auch alles andere auf diese Fregola Sarda drauflegen können. Also das hätte man ja was sein können. Das Ding ist der Kracher. Und ich glaube, dass das auch so ein, ich weiß gar nicht, ob es draußen in der richtigen Welt wahrgenommen wird, aber ich glaube, das ist so ein Ding, was so einen richtigen Hype erfährt. Und jetzt zurück zu dir, lieber Alessandro. Du bist nicht nur Viertel Sarde, sondern du bist auch Produzent von Fregola Sarda.
Ja.
Was eine Nudel.
Ihr macht eigene da oben. Ihr macht eigene, ja, Fregola Sarda.
Ja, ich habe die Fregola Sarda meinem Vater gewidmet, die Produktion davon, weil mein Vater, wenn wir auf Sardinien waren, sich das Gerücht von meiner Oma immer gewünscht hat. Der Riesenvorteil, was ich aber damals nicht verstanden hatte, war, Fregola Sarda sind immer geröstet. Meine Oma kommt aus Bosa, mhm, und sind aber, wenn sie dort Risotto gemacht haben, in zwei Varianten unterwegs. Entweder sie nehmen einen Reiskorn oder die Fregola durfte nicht geröstet sein. Und die hat meine Oma immer gemacht. Das ist ein weißes Nudelrisotto, war für mich unschlagbar. Da war nur Pecorino drin. Also sie hat auch das Nudelwasser verwendet. Die hat keine Flüssigkeit anders sonst genutzt. Ja, das Gericht war für mich so simpel und ich habe mich so riesig gefreut, weil mein Vater sich gefreut hatte. Verstanden hatte ich es nicht, weil dann habe ich angefangen, irgendwann auf Sylt Fregola Sarda Risotto zu machen und ich kam nicht dahinter. Es war so simpel. Ich hatte immer die Gerösteten aus dem Handel gekauft. Die waren auch gut. Und mein Vater sagte mir irgendwann, Kerl, du bist auf dem Holzfuß, auf dem Holzweg. Ja, mit deinem Holzfuß.
Deinem Holzkopf.
Röst die Dinger nicht. Ja, und dann habe ich angefangen, die Fregola zu machen und bin, ja gut, wir nutzen sie auch für eine Minestrone zum Beispiel, weil das auch lecker ist, ja, die man wirklich als Suppennudel zu verwenden.
Ganz klar nochmal, also die Fregola Sarda, die wir kriegen, also normal kriegen im Handel, ist ja immer geröstet. Die ist nicht geeignet für das Risotto.
Doch, kannst du auch, aber sie hat einen Brotcharakter. So schmeckt das Risotto leicht brotig, weil es auch sein soll. Deswegen macht man es ja, weil die Suppe eigentlich einen anderen Sättigungsgrad kriegen sollte. Deswegen hat man dieses ganze Produkt, das Größte, und du kriegst auch eine schöne Farbe rein, ja? In Kombination mit Safran zum Beispiel. Ich lasse es. Und damit bekommst du eine Nudel, die du ganz anders bespielen kannst. Ich würde schon fast sagen manipulieren. Ja. Und darauf zum Beispiel, wie er es mit, wenn du ein Geflügelattribut gibst, leicht geröstet, das ist ein sehr schöner Ton darin, mit Pecorino und vielleicht sogar einem schönen Trüffel oben drüber. Wow.
Ja.
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 Ich liebe Trüffel.
Ja. Weißt du, wie ich
habe das gemacht? Gefühl, Ralf riecht immer irgendwie nach Trüffel.
Ja, er hat auch Eau de Truffel, ja,
gibt's
auch bei Bosfood. Das kann man übers Essen tun oder so als Eau de Toilette anlegen. Das geht auch ganz gut.
Ja.
Aber weißt du, wie ich sie am liebsten, wie ich die Pasta am liebsten habe? Wirklich als lauwarmer Salat mit Oktopus und Hummer. Und zwar mag ich es, wenn halt Oktopus, ohne jetzt dann dementsprechend die Saugnäpfe und so weiter, das mögen meine Mädels nicht. Und auch Hummer, das wird leicht sortiert, dann wird es fast auf die gleiche Größe geschnitten. Mit 4 Kräutern, Olivenöl, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Zitronenschale, kein Knoblauch oder so, aber eine Idee Chili. Und das ist so herrlich, weil du hast dieser Geschmack von der Pasta, die ja schön al dente sein darf. Ja?
Also du bist doch immer bei der Fregola Sarda, ja?
Ja. Ja, ja.
Okay, also Fregola Sarda, dann quasi wie ein Risotto, aber da eben die Pulposcheiben und die Hummer-Medaillons
drin. Ne?
Die gleiche Würfel. Textur. Ach so, du machst es so klein wie Fregola Sarda.
Ja.
Also du machst es richtig klein, wenn du hast aus Hummer und aus... Und machst du dann, röstest du den Oktopus vorher oder lässt du den... ungeröstet im Würfel nachgaren in der
Nee, der wird richtig ganz normal gekocht oder auch gedämpft, je nachdem, wie ich da drauf bin. Meistens koche ich ihn ja. Ich brauche ja nie so viel, ist ja nur ein kleiner Haushalt. Und dann wird er gekocht. Ganz klassisch, schön langsam ziehen lassen dann nachher, sodass er richtig, richtig weich ist. Dann ziehe ich eben die Haut ab und dann würfel ich das. Und das ist sehr...
Tipp von mir. Wenn du in der Pfanne ein wenig Pelati-Tomaten, San Marzano, anröstest, wirklich wenig Olivenöl, aber gib den so ein bisschen eine Brandnote, ja, lösch dann mit dem Pelati-Wasser ein bisschen ab.
Ja.
Gib dann Basilikumstängel rein und ein anderes frisches Lorbeerblatt. Das lässt du mal kurz ziehen. Das ist eine kleine Sugo, die du hast. Kein Knoblauch, da hast du recht. Ich würde trotzdem eine halbe Knoblauchzehe einmal reinlegen. Mhm. Lass sie mal die Sugo küssen. Und dann gibst du kein Basilikumblatt mehr rein, sondern nur ein bisschen Minze.
Ja.
Und das als Basis für deinen Pulpo.
Das musst du dir jetzt noch dreimal anhören mit diesem Podcast, damit du das nachkochen kannst. Das war jetzt schon wieder wir waren schon wieder gerade in der Zwei-Sterne-Küche unterwegs. Ey. Nein. Aber was ganz anderes ist, diese Pulpos, die hatten ja immer so ein bisschen diesen Autoreifen-Charakter. Und heute gibt es Firmen, die garen den Pulpo sous vide vor. Da sind dann also ein oder zwei Ärmchen in so einem Vakuum drinne. Und die kann man dann, wenn man die kauft, aufwärmen. Also für dein Gericht weiß ich nicht, ob ich es so aufschneiden würde und dann reingeben würde. Aber was wir machen, wir nehmen diese Pulpo-Ärmchen und legen die auf die Plancha, lassen denen ein bisschen Farbe geben, weil gar sind die eh. Die sehen zwar aus, als wenn die roh wären, aber die sind gar, weil das ist ja das so wie Ding. Und dann nur gucken wir, dass die auf beiden Seiten so eine leichte Kruste kriegen, machen eine Prise Liter Meersalz drauf. Und ich sag mal, es gibt nur wenige Sachen auf der Welt, wo mir beim Essen wirklich einer huschen geht. Sure. Aber das ist wirklich, das ist so stark, das Zeug. Das ist unglaublich.
Aber weißt du, was mir ein alter Grieche erzählt hat, wie man das mit dem Pulpo auch gut hinkriegt? Und das stimmt.
Man muss den immer beim Kochen ins heiße Wasser geben und wieder rausnehmen.
Frierst den ein, ja, und anschließend packst du den dann, kochst du den halt ganz normal oder dämpfst den, je nachdem, schön langsam, nicht mit Hektik. Und auch da hast du genau den gleichen Effekt, als wenn du den zum Beispiel schlagen würdest oder ähnliches. Ist nicht so weich wie Sous-Vide-Garn. Sous-Vide-Garn würde ich da nicht so mögen, weil da muss schon ganz genau sein, sonst wird es zu weich, dann schmeckt es mir nicht mehr.
Genau. Wir können das.
Ja, aber ja, ich weiß, ihr seid Profis. Ich bin ja nur so ein Hobby-Sous-Vide-Macher und gehe ja auch mittlerweile wieder ab davon. Aber okay. Aber wenn du jetzt, Alessandro, so viel Austern da in der Nähe hast, wenn man bei dir so einen Kochkurs macht, ist das dann Auster A bis Z oder und Pasta dazu oder?
Also wichtig für uns ist, wir kombinieren die Kurse. Es ist meistens ein Auster und Co. Wenn wir sagen Pasta, dann ist es ein, was schaffen wir alles aus einem Pasta-Teigblatt? Ja, von Ravioli über Tagliatelle bis zum Formen von Farfalle. Ja, sodass wir den, vor allem diese Fingerfertigkeit, ja, die Rechts-Links-Kombination einmal anders zeigen, vor allem vermitteln, wie aufwendig es ist. Aber wie unglaublich lecker das Ergebnis sein kann, wenn man selbstständig ist, wenn man das selbstständig macht, so. Es muss aber viel Moderation dabei sein. Mhm. Ja? Kleine Kniffe. Warum habe ich, wenn ich bestimmte Gegenstände einpacke, immer ein nasses Tuch an der Seite, ja, um die Oberfläche, weil ich mache es immer so, ein nasses Tuch an meiner rechten Seite, meine Finger kurz darauf über eine glatte Oberfläche streifen, dann ziehe ich die Klarsichtfolie darüber und schon klebt Klarsichtfolie an jeder Oberfläche.
Ja.
Fast an jeder Oberfläche. Somit habe ich eine glatte Oberfläche, die nicht rutscht. Und so kann ich bestimmte Rouladen ganz genau einrollen. So, das zeige ich meinen Gästen. Und diese Kniffe nehmen die Gäste so gerne auf, weil daran scheitern sie häufig. Mhm. Nicht an der Roulade als solche, was da für eine Füllung rein muss. Du musst den Leuten etwas geben, was sie nicht bezahlen, nicht einkaufen können.
Ja.
Weißt du was? Das ist tatsächlich so, dass wenn man einen Kochkurs besucht hat, und der Kochkurs ist, sage ich jetzt mal, sehr speziell, dass man sagt, ich habe hier was gesehen, das habe ich vorher noch nie gesehen. Das wird man wahrscheinlich auch nie wieder hinterher sehen, weil man das gar nicht beim ersten Mal so aufgreifen kann. Und wenn man hingeht und sagt, wir machen im Kochkurs Sachen, die ihr sowieso macht, nur wir zeigen euch mal, wie es richtig lecker und richtig geil ist, dann hast du nach so einem Kochkurs auch als Kochkursbesucher wahnsinnig viel Mehrwert. Ne? Dann kannst du nämlich weiterhin die Küche kochen, die du normalerweise gekocht hast, nur du bist halt einfach mal 2 Etagen drüber als vorher. Ne? Und das ist natürlich durch ein Gimmick. Super Profi wie Alessandro Pape in seiner wunderschönen Küche ein echtes Erlebnis mit viel, viel Nachhaltigkeit.
Ich sehe schon, ich muss mal wieder hochkommen. Was mir jetzt allerdings eingefallen ist, wenn du ja viel auf der Insel machst, warum gibt es keinen Käse von euch?
Warum gibt es nicht?
Käse.
Käse. Weißt du, wie meine Salzreise begonnen hat? Mit Käse. 2006 war ich bei einem Freund in Schaffnund und habe Ziegenkäse gemacht. Das Ziel war, ein Jahr lang Käse zu machen. Und nach 6 Monaten habe ich gedacht, meine Fresse, ist das langweilig. Es war so langweilig, dass ich ihm gesagt habe, bitte, kann ich den Käse anders coaten? Du weißt, Käse muss gecoatet werden, da wird eine salzhaltige Lösung gegeben oder er wird abgebürstet dann mit dieser Flüssigkeit. Und ich bat darum, dass ich Meerwasser einkoche auf 10%. Die Lösung brauche ich, um den Käse keimfrei zu halten. Und er sagte zu mir, mach das mal schön nur mit deinem Käse. Der Käse hier droht. So, und dann habe ich nach einer Woche Einkochen und Bearbeiten meines Käses erfahren durch ihn, wow, das sieht gut aus, mache ich nächste Woche auch. Der war in Schaffnund, kam aus Köln.
Ja.
Nach der 2. Woche sagt er zu mir, mache ich ab nächste Woche auch. Aber soweit kam es nicht, weil in der 3. Woche war mein Käse rot und der Pilz ist übersprungen auf seinen Käse. Und ich habe fast 1 Tonne Käse zerstört.
Ja.
Das Ende vom Lied war, dass ich ihn irgendwann in einer ruhigen Minute noch mal erwischt habe. Wir sind heute noch dicke. Ich darf nur nicht mehr in seiner Manufaktur. dass ich ihn gefragt habe, woran ist gescheitert? Und wenn es an dem Einkochen war, dann nehme ich doch einfach mal das Salz aus der Nordsee. Dass er diesen einen für mich so wegweisenden Satz gesagt hatte, da ist keiner, da musst du das Salz selbst machen. Und damit hat Sylter Meersalz begonnen, mit dem einen Satz. Und so ging 2006 die Reise los. Also Käse, nein, machen wir keinen. Ich habe was viel Einfacheres auf dem Schirm, aber dazu möchte ich aber gerne mit jemandem zusammenarbeiten.
Okay.
Was ist denn noch einfacher als Käse? Moment, ich habe was viel Einfacheres auf dem Schirm. Ich möchte mit jemandem zusammenarbeiten, also es ist was ganz Schweres, sonst könntest du es ja alleine tragen. Ne? Also du machst einen, keine Ahnung,
Bodybuilder. Hält es sich auch lange, weil es einen hohen Fettgehalt hat.
Einen hohen Fettgehalt? Hat irgendwas, was einen hohen Fettgehalt hat?
Denk einfach mal an Butter.
Ach ja.
Genau.
Butter. Guck mal, wir haben, glaube ich, im letzten oder im vorletzten Podcast mal über diesen Trend des Brotes geredet, ne, dass wir glauben, dass das Brot quasi durch Handarbeit, dass man also wieder den Teig gehen lässt und dass man wieder 24 Stunden wartet, bevor man ihn backt.
Alten Teig wieder mitverwendet.
Richtig. Ja. Dass das so ein Trend ist für die Zukunft, was also wahrscheinlich jetzt ist aus der Mode gekommen, wegen des Geldes oder wegen dem Geld, ich weiß nicht genau, ob das Dativ oder Genitiv ist, aber es kommt wieder zurück in die Mode wegen der Qualität, dass dieses Brot eben nicht nur besser verdaulich ist, sondern eben, weil es einfach viel geiler schmeckt. Ne? Und heute kannst du dich ja mit fast jedem besser über Brot unterhalten, als mit über alle anderen Lebensmittel. Ja. Und was gehört zu einem Brot dazu? Zwingen ist eine gute Butter. Also wir hatten schon immer in unserem Portfolio eine Menge gute Butter. Wörter von Butter ist Butter. Salz heißt das ja bei uns auch Bütterkin. Bei uns.
Bütterkin auf Brot.
Genau. Und Butter ist, finde ich, auch in Deutschland eine unfassbar vernachlässigte Kultur.
Gruselig.
Wenn du guckst auf eine Verpackung, was du kaufst, also es gibt ja Süßrahmbutter und Sauerrahmbutter und das sind ja völlig verschiedene Dinge. Du findest noch nicht mal auf der Verpackung, was ist da eigentlich drin, sondern da steht drauf, was ist deutsche Markenbutter oder was noch ein bisschen besser ist, irische Markenbutter, die haben wenigstens, die schubsen ihre Kühe wenigstens. Aber du kriegst keine weitere Informationen über das Produkt und du kannst es dadurch auch nicht separieren. Du kannst also kaum sagen, ich kaufe das, weil ich gerne das zu diesem Rezept haben möchte. Und in Frankreich ist das ja ein bisschen diffiziler gehandhabt und die Gesetze sind doch in Frankreich, glaube ich, ein bisschen lascher. Die haben, glaube ich, hier sehr strenge Buttergesetze. Dass man nur
die Meiereiindustrie ist nicht so stark da. Ja.
Ja, und hier müssen, glaube ich, dürfen Butterspezialitäten immer nur regional vermarktet werden. Also die haben hier eine merkwürdige Gesetzgebung in Deutschland. Aber trotzdem mit dem Brot, mit der Entwicklung des Brotes zu besserem Brot wird einhergehen die Entwicklung der Butter zu besserer Butter.
Glaubt man.
Ja, ja, natürlich ist das wieder so ein Kreis von elitär kann man nicht sagen. Eigentlich würden alle Leute gerne essen, sie würden es halt alle nur nicht gerne bezahlen.
Aber das Traurige ist ja, wir sprechen von einem ganz simplen Produkt. Kann jeder zu Hause machen.
Ja.
Und ich habe das Projekt jetzt seit 10 Jahren in der Schublade liegen. Fertig, ausgereift, ich kann eigentlich loslegen. Ich möchte es nicht mehr alleine. Ja. Weil da wirklich was dranhängt. Und ich möchte dieses Produkt nur auf der Insel vertreiben. Mein Ziel ist tatsächlich, es nicht über die Insel hinaus zu vermarkten. Es gibt dann einen Kunden, an dem komme ich nicht vorbei. Ich würde mich nötigen. Es wird ein Produkt sein, wo wir sagen, es kommt so, wie es ist, aufs Brot und fertig. Ja? Und da kannst du so mit spielen. Jetzt im Moment ist erstmal Füße stillhalten und meine Projekte mit meiner Familie gemeinsam mit meinem Team vorantreiben. Und alles andere wird sich dann zeigen.
Genau, jetzt, freut euch jetzt schon mal. Es wird wahrscheinlich die Sylter Galloway Butter sein. Irgend sowas. Alla Alessandro Papa.
Aber wie ist das denn mit dem Brot? Machst du auch Brot bei dir?
Nein, wir haben jetzt einen Partner an der Seite, der von uns den Treber auch bekommt. Mhm. Und der unser Treberbrot jetzt auch macht. Ja, das ist die Bäckerei Ingwersen. Damit wir hier auch mal, wir wollen versuchen, so nachhaltig wie möglich zu sein. Gerade der Treber, da haben wir Unmengen von, dass wir den Teil so verarbeitet bekommen, dass er auch wiederzufinden ist. Ja, und das nur als Futter zu verwenden, ja, okay.
Ist okay, dann schmeckt das Galloway-Rind, wo du dann deine Butter draus machst, noch besser. Ne?
Ja. Und wir geben noch ein bisschen Bierchen mit bei, dann ist es zumindest dann irgendwann besoffen, wenn es umfällt.
Genau,
ja.
Machen wir Baguio.
Ja, zu dem ganzen Thema.
Nein, wir haben keine Bäckerei, wir werden auch keine anrühren.
Oh Mann. Also, aber wie gesagt, du merkst auch selber, Bernd, unsere Kreise schließen sich immer mehr. Ne?
Ja.
Was für essentielle Sachen aus dieser, ich sag jetzt mal, das ist ja schon eine andere Ebene der Kulinarik, wenn man im Zwei-Sterne-Bereich zu Hause war. Aber wie geerdet man doch wird, umso länger man im Fach ist. Und genauso geht es mir, genauso ging es vielen unserer anderen Gäste, dass die also wirklich die Ehrfurcht vor dem guten Lebensmittel steht bei fast allem im Mittelpunkt. Es ist nie, dass die sagen, ja, wir müssen dann auch einen Würfel aus diesem Gelee machen und das muss qualmen oder irgendwas, das ist denen allen scheißegal. Es geht immer nur die Ehrfurcht vor dem guten Lebensmittel und die Freude über das gute Lebensmittel, das zu vermitteln, das auf die Teller zu bringen, das zu verteilen. Es ist umso größer der Koch ist, also umso wertvoller der Koch ist, umso sicherer ist man, dass man genau auf diese Meinung stößt. Und ich bin ganz stolz und ganz froh, dass ich mit dir unvorbereitet genau so ein Geisteskind gefunden habe, dass es ganz
geistig verwirrten.
Ja. Es ist ein ganz, ganz prima Podcast mit dir, weil es ist so, ich finde das so schön, wenn man einen Podcast beginnt und wenn man einen Podcast beendet und das ganze Ding war wie so eine Schleife. Man kommt wieder am Ende wieder zum Beginn zurück. Wir haben den Weg bei dir über deine Erfahrungen als Koch, über deine Erfahrungen als Salzmacher, als Bierbrauer, als Nudelproduzent, als Kochlehrer, als Initiator von einer ganzen kulinarischen Shopping-Mall zurück zum Produkt, wo alles mit anfängt. Und finde ich einen wunderschönen Podcast und ich würde mir gerne sowas anhören.
Oh ja, und vor allen Dingen habe ich jetzt Hunger, Jungs. Ich glaube, heute Abend gibt es Pasta. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin nämlich zurzeit noch auf dem Spießchen-Trip. Also die türkische Küche hat es mir zurzeit angetan. Ja, und
welche?
Die türkische Küche hat es mir gerade angetan.
Türkische?
Die gehobene.
Damit schließe ich wirklich einen Kreis, weil meine Frau ist Türkin.
Ja, und im Moment stehe ich so auf Iskender und Kebab und all solche Sachen, aber in Edel. Und da arbeite ich jetzt gleich noch ein bisschen dran. Aber
weißt du, was eigentlich sich aber erstaunlicherweise in jeder Esskultur, in jeder Kultur wiederfindet? Das ist ja die Suppe.
Ja.
Und gerade wir im Rheinland lieben ja den Begriff Eintopf. Und vielleicht als Maxime, die ich mir immer gesetzt habe, wenn ein Koch anfängt zu arbeiten oder auch die Hausfrau daheim, soll sie sich eins wirklich als Ziel setzen. Das, was auf dem Löffel gefasst wird nachher in einem Eintopf, ja, wenn ich ihn esse. Nur das schafft die Sensorik, nur das schafft das Hirn zu greifen. Ja. Und das ist eine Weltklasse-Küche. Wenn man das hinbekommt, einen wirklich tollen Eintopf, eine klasse Suppe, ja, dann hat man alles erreicht. Ja. Das ist für mich immer 3 Sterne.
Ja, okay, absolut. Da kann ich überhaupt nicht mithalten, weil ihr seid beides so wahnsinnig sophisticated, philosophisch hochtrabende Kulinariker, du mit deiner türkischen Upper-Class-Küche und Alessandro als weltbester Eintopf-Spezialist. Also bei uns gibt's heute Abend wieder nur Hausmannskost. Ich habe mir 4 bretonische Hummer auslösen lassen und habe die großen Jakobsmuscheln, weißt du, wo 22 Stück auf dem Kilo sind. Ja. Und die brate ich ganz einfach auf der Plancha mit ein paar Nudeln. Mehr mache ich gar nicht.
Ganz einfach.
Ja, wobei wir sollten uns auch noch mal mit jemandem auf Sylt unterhalten über das Thema Hummer. Auf Sylt gibt es ja auch wohl Hummer, ne? Ich habe gelesen von Sylt, und zwar im Süden gibt es irgendwo jemanden, der Hummer fängt. Kam er von Helgoland, irgendwie sowas. Wir recherchieren.
Ja, also auf Sylt darfst du keinen Hummer, wenn du ihn kriegen solltest, wirst du standrechtlich erschossen.
Also ich sag mal, glaub das mal nicht. Weil, ich war mal in Helgoland, und weil mir jemand erzählt hat, dass es Helgoländer Hummer da zu essen gibt, bin ich zu dem Restaurant gegangen, wo es für den Hummer bekannt war in der Zeit, und habe gesagt, ich würde gerne mal einen Helgoländer Hummer essen. Geht das? Und dann hat er gesagt, ja, musst du mir vorher Bescheid sagen. Also unser Fischer, der besorgt mir dann einen. Sag ich, okay, gut, dann komme ich in 3 Tagen und möchte gerne den Hummer essen. Und dann habe ich ihn gegessen, und der hat genauso geschmeckt wie alle anderen europäischen Hummer. Und also fantastisch. Mhm. Ne? Also es war jetzt kein Unterschied zu einem anderen Hummer aus England oder aus Frankreich oder irgendwo. Und 10 Jahre später oder 15 Jahre später habe ich dann gesagt, ja, ich weiß noch, ich war mal bei dir und habe den europäischen Hummer, den Helgoländer Hummer bei dir gegessen, den du extra für mich besorgt hast. Da hat er gesagt, ey, sei mir nicht böse, aber ich habe einfach einen aus dem Hummerbecken genommen. Und bei uns in Helgoland gibt es überhaupt gar keine Hummer, die wir kriegen. Das ist alles nur Gefase. Und habe ich aber 10 Jahre oder 5 Jahre lang im Fernsehen immer geguckt, wenn es irgendwas über europäische Hummer zu gehen ist, über Helgoländer Hummer und so. Also er lebt da. Es gibt welche unter Wasser, aber die schaffen es nicht bis ins Restaurant. Also bitte, sei mir nicht böse, lieber Gastronom, der mit, weiß ich, Helgoländer oder Sylter Hummer schwadroniert oder angibt, die sind nicht aus Helgoland oder aus Sylt, die sind wahrscheinlich daher, wo alle europäischen Hummer herkommen.
Aus wieder England. Mal ein Kindheitstraum, den Ralf Boos für mich zerstört hat.
Ja, genau, aber was wir hier mal machen könnten, was auch ganz spannend ist, was wir allerdings noch ein bisschen entwickeln können, ist Muscheln. Also die Sylter Muschel, die geht gerade ab wie Schmidts Katze. Und der Typ, der unten in Hörnum,
Holländer.
Der Holländer, aber ein bisschen auch der Jugoslawe, der heißt...
Er ist Kroate, genau, ja, und Kroate. Der hat seine Muschelbude. Und wenn man.
Der ist, glaube ich, auch Sascha, glaube ich. Oder so ähnlich mit Sascha.
Ich komme jetzt noch nicht auf seinen Namen.
Ja, Sascha.
Aber wenn man Muschel isst in Europa, ich darf es heute sagen, tatsächlich im List, was wir haben.
Nee, in Hörnum.
In Hörnum,
das ist das untere Ende
von Muschel. Und der hat Gericht auf der Karte, das ist unschlagbar.
Absolut unschlagbar. Wahnsinnsmuscheln, und die sind teurer als die dänischen Muscheln, deswegen werden die alle nur nach Holland verkauft, weil die Deutschen nur die dänischen Muscheln kaufen, weil die 10 Cent billiger sind oder irgend sowas. Und die guten Sylter Muscheln, die werden zu 90% irgendwie ins Ausland verkauft, weil die eben nicht so aufs Geld gucken, sondern auf die Qualität. Aber das könnte ja vielleicht mal der Inhalt einer anderen Podcast-Folge sein, wenn wir uns da ein bisschen tiefer erkundigt haben und nicht so vom Hören, Sagen, Sprechen, sondern einfach mal mit den richtigen Leuten am Tisch. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen.
Coole Sache. Dann sage ich jetzt noch ganz schnell unsere E-Mail-Adresse gsp@boosfood.de. Da kann man uns Nachrichten hinschicken, E-Mail-Nachrichten.
Ja, was bedeutet denn das GSP?
Ich meine Gastro Survival Passionistas.
Es heißt Gastro Survival Passionistas.
Passionistas.
Das wird nur Passionistas geschrieben, weil wir eine Gastro-Überlebenspassion haben. Genau, also gsp@bosfood.de, bei Kritik immer an lieber Buddy, bei Lob bitte an lieber Ralf. Wir beide kriegen immer die E-Mails und wir würden uns freuen, wenn du den Podcast nicht nur hörst, sondern auch deinen Freunden und deinen Feinden empfiehlst, weil wir brauchen eine große Reichweite, um weiterhin motiviert zu sein, mit so tollen Leuten wie Alessandro Pape die Stunde zu verbringen. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Zuhörerschaft. Leider, die meisten hören unseren Podcast bei Spotify und man kann außer abonnieren, kann man, glaube ich, nichts machen. Man kann keine Krönchen oder Sternchen oder sowas vergeben bei Spotify. Aber abonnieren fänden wir schon mal sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Ja. Ich habe euch zu danken. Hat mir Spaß gemacht.
Alles klar. Ja, ich verspreche, wenn ich das nächste Mal auf Sylt bin, wir sehen uns definitiv. Und wenn du noch einen brauchst, der Salzchip, dann helfe ich gerne.
Und dann zeige ich dir meinen Hummer.
Ja, genau. Ne? Da bin ich mal gespannt.
Der ist ziemlich klein, aber ganz schön rot. Also, sogenannter Fleischhummer.
In diesem Sinne, ihr da draußen an euren Streaminggeräten oder Volksempfängern oder wo immer ihr uns hört, übrigens jetzt auch auf iTunes, auf Google Podcast, auf Spotify, auf TuneIn und Deezer, überall sind wir. Das heißt also, ihr könnt uns hören, wo immer ihr wollt. Ihr könnt sogar auf der Website von BosFood auf die Kachel klicken und da könnt ihr sogar, wenn ihr keinen dieser Services habt, die Folge hören oder sogar downloaden. Also insofern tut das, teilt das und nicht nur mit euren Feinden, sondern auch mit euren Freunden.
Genau. Und entschuldigt bitte auch heute mal wieder unsere fantastische Tonqualität, aber wir haben das Ganze in dem großen Küchenstudio in der Shopping Mall aufgenommen. Hier Hals und Echo's immer ein bisschen, aber wir haben ja schon gesagt, wir geloben Besserung. Irgendwann werden wir auch mal einen guten Sound hinkriegen.
Ja, du, das mit dem Sound hinkriegen ist gar nicht so ein Problem, es ist die Frage des Aufwands. Und wir haben uns ja entschieden, flexibel zu sein, schnell zu sein, statt jetzt super perfekt. Und ansonsten müssen wir immer ins Studio gehen, das können wir halt nicht. Und so da, wo wir unterwegs sind, da schnappen wir uns die Genies, die Alessandros dieser Welt und gucken, dass wir mit denen auch möglichst ein Gespräch führen. Also in diesem Sinne.
Wobei natürlich auch, wir dürfen nicht verschweigen, dass du natürlich auch deine Finger drin hattest. Wie hast du das nur wieder letzte Woche hingekriegt, dass du und der Alexander Herrmann euch anhört, wie die beiden sonoren Radiosprecher und ich da wie so eine quietschende Ente im Hintergrund. Also das ist natürlich auch die kleinen Regler, die du in der Hand hast. Ne? Na,
diese Unterstellung lege ich mir fern. Ich habe immer das Problem, wenn wir über Zoom gehen, dass eben da kein Volumen hinter ist. Das ist leider so. Wir können es ja mal umdrehen, dann musst du aufzeichnen. Ist mir auch lieber.
Genau.
Okay,
wir machen Schluss für heute. Wenn wir wieder noch weitere 1000 Hörer haben, dann spendieren wir einfach mal wieder was, ein bisschen Geld ins Equipment und arbeiten uns so irgendwie nach oben. Ja. Okay, war wieder ein toller Podcast. Vielen Dank, Bernd. Vielen
Dankeschön.
Dank.
Tschüss. Ciao, ciao.
Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.
Bye, bye.
So, ich nehme jetzt noch was von diesem GG. Also großes Gewächs, glaube ich, heißt das, ne?
Aber GG heißt großes Gewächs, genau. Großes Gewächs kann man immer trinken. Man muss allerdings bei großem Gewächs auch daran denken, die sind nicht so gemacht, dass man die innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren trinkt, sondern der Hersteller hat gedacht, große Gewächse 10 Jahre liegen lassen. Deswegen
besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.